Okay, dann herzlich willkommen zum vorletzten Mal, zum vorvorletzten Mal unserer Bibelstunde über die Urgeschichte. Hast du anders? Da kann man eh nur Kopfhörer anlaut machen. Da gibt's, es ist nur für Kopfhörer. Ist an. Geht alles? Gut, okay. Genau, 1. Mose Kapitel 10. Und bevor wir anfangen, würde ich noch jemand bitten, dass er zu Anfang betet.
Vielen Dank für diesen Abend, danke für die Bibelstunde, danke für den Holger, der sie vorbereitet hat. Bitte schenk du uns doch Erkenntnis in deinem Wort, dass wir darin wachsen dürfen, dir vertrauen dürfen. Schenk dem Holger auch die richtigen Worte. Ja, segne für diesen Abend. Amen.
Amen. Ja, 1. Mose, Kapitel 10. Das ist der Name dieses Kapitel. Also manche Kapitel der Bibel weiß man ja, kennt man den Inhalt schon, weil die so bekannt sind, dass sie ihren eigenen Namen tragen. So ist es auch bei diesem Kapitel, auch wenn es auf manche vielleicht ein bisschen abschreckend wirkt. Aber dieses Kapitel ist die Völkertafel. Also nicht irgendeine Völkertafel, eine von vielen, sondern das ist die Völkertafel. Warum, kommen wir auch gleich noch dazu. Wer das Kapitel kennt oder schon mal vorgespickt hat, der weiß, dass da jetzt gleich lange Namensliste kommt. Man könnte auch sagen, ein Geschlechtsregister. Und wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt und da schon mal ins Neue Testament geguckt hat, der kennt diesen Begriff Geschlechtsregister vielleicht oder verknüpft es vielleicht mit einem bestimmten Bibelvers, und zwar 1. Timotheus 1, 3 bis 4. Da schreibt Paulus an Timotheus: So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren, noch sich mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als die Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist. Und dann geht es da so weiter, dieser Satz. Da kommt das Wort Geschlechtsregister vor. Und da könnte man jetzt denken, dass damit vielleicht solche Sachen gemeint sind. So Auflistung von Namen, wie man sie in 1. Mose 5 hatte, 1. Mose 10, Matthäus 1. Aber dann stellt sich die Frage, sollte man das dann so verstehen, dass man solche Kapitel einfach überspringen kann, weil ist ja unnütz. Oder warum steht sowas denn überhaupt im Wort Gottes und warum auch im Neuen Testament? Also zum Beispiel Matthäus, da finden wir ja am Anfang auch die Folge der Geschlechter vor Jesus, also vor Josef. Und da ist es wichtig, also weil dieser Vers manchmal dazu führt, dass Leute sagen, ja, das sind so Sachen, die sind, naja, die stehen da halt, aber sie sind vielleicht nicht so wichtig. Da muss man jetzt aber beachten, in 1. Timotheus 1 geht es erstens geht's um endlose Geschlechtsregister. Das hier ist ein ganz klar umrissenes, also der 1. Mose 10 hat einen Anfang und hat ein Ende. Und da geht es ganz klar los mit den Leuten nach der Arche. Und das hat ein ganz klares Ende dann, bevor es da nach Babel geht. Also schon deswegen ist es dann mit gemeint. Und das andere ist, Paulus schreibt an Timotheus, die mehr Streitfragen hervorbringen, als die Verwaltung Gottes zu fördern. Und das trifft auf diese biblischen Geschlechterfolgen, wo man in der Bibel selber findet, ja wohl nicht zu. Also meint Paulus was anderes mit diesem Geschlechtsregister als diese Völkertafel und als diese Aufzählung von Abstammungen, die man in der Bibel findet. Vermutlich war es so, dass zu der Zeit, also wo Paulus das an Timotheus schreibt, dass es da halt Diskussionen gab um allegorische, also bildhafte Deutungen von irgendwelchen Geschlechtsregistern, dass da manche gesagt haben, ah ja, ich komme ja aus dem und dem Stamm und das heißt das, 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 und die sich da irgendwas zusammengesponnen haben daraufhin. Ich wollte es nur zu Anfang vorausstellen, weil man ja manchmal den Eindruck hat, sowas ist vielleicht Kapitel, das man nie lesen müsste oder auch überspringen kann, weil es ist ja so ein Geschlechtsregister, die nur zu Streitfragen führen. Das ist nicht der Fall. bei dieser Völkertafel. Das wollte ich nur vorausstellen. Dann würde ich heute mal bitten, dass man es so macht, dass man den ganzen Bibeltext mal am Stück lesen und jetzt dann einzelne Abschnitte davon angucken. Da können wir es mal so machen, vielleicht wenn mal jemand liest die Verse 1 bis 5, dann die Verse 6 bis 20, jemand anderes und dann noch jemand Drittes den Rest. Also 1 bis 5, 6 bis 20 und dann den Rest.
Gomas aber, Ashkenas, Rifat und Togarma. Und die Söhne Javans, Elisha, Tarsis, Dikitea und die Dodanita. Von diesen haben sie sich auf die Gebiete der Heiden verteilt, in ihre Länder, jeder nach seiner Sprache, in ihre Völkerschaften, jeder nach seiner Sippe.
Die Söhne Hams waren Kusch, Misraim, Put und Kanaan. Und die Söhne Kuschs, Seba, Havila, Sabta, Ragma und Sabta. Und die Söhne Ragmas, Seban und Dedan. Kusch war der Vater Nimrods. Dieser wurde der erste Gewalthaber auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum pflegt man zu sagen, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Den Anfang seines Königtums bildeten Babel, Erech, Akkad und Kalne im Land Sinear. Von diesem Land zog er nach Assur und erbaute Ninive, Rehoboth-ir und Kala. Dazu Resen zwischen Ninive und Kala, das ist die große Stadt. Von Misraim sodann stammen die Luditer, Anamiter, Lehabiter, Naphtuchiter, Hatrusiter, Kasluchiter und von denen die Philister ausgegangen sind. Kanaan aber zeugte Sidon, seinen Erstgeborenen, und Het, ferner die Jebusiter, Amoriter, Girgasiter, Hebiter, Arkiter, Siniter, Arvaditer, Zemariter und Hamatiter. Später haben sich dann die Geschlechter der Kanaanäer zerstreut, sodass das Gebiet der Kanaanäer von Sidon in der Richtung auf Gera bis Gaza, dann in der Richtung auf Sodom und Gomorra, Adma und Seboim bis Lesa reichte. Dies sind die Söhne Hams nach ihren Stämmen, ihren Sprachen, ihren Ländern, ihren Völkerschaften. Aber auch dem Sem, dem Stammvater aller Söhne Ebers, dem älteren Bruder Japhets, wurden Söhne geboren. Die Söhne Sems waren Elam, Assur, Arpachsad, Lut und Aram. Ob es jetzt soweit gewesen?
Jetzt schlimm, dann. Macht jemand dann Vers 22 weiter vielleicht?
Arams Söhne hießen Uz, Ul, Geta und Masch. Arpachshad war der Vater von Shelach und Shelach der Vater von Eber. Eber wurden zwei Söhne geboren. Der eine hieß Peleg, Teilung, weil zu seiner Zeit die Erde geteilt wurde. Und der andere Joktan. Joktans Söhne waren Almodad, Shelef, Hasarmavet und Jerach. Adoram, Usal und Dikla, Obal, Abimael und Saba. Ophir, Havila und Jobab. Das waren also die Nachkommen Joktans. Ihr Gebiet reicht von Mesha über Sefa bis an das Gebirge im Osten. Die Nachkommen Sems wuchsen zu Völkern mit eigenen Sprachen heran und lebten in ihren Gebieten in Sippen zusammen. Diese Sippen sind Nachkommen der Söhne Noahs. Von ihnen stammen alle Völker ab, die sich nach der Flut auf der ganzen Erde ausgebreitet haben.
Vielen Dank. Ihr seht, es sind da sehr viele Namen drin. Und diese Namen sind mitunter schwierig auszusprechen. Ich denke, dass wir viele davon wahrscheinlich falsch aussprechen, weil es halt nicht so einfach ist alles und weil man dann auch nicht unbedingt weiß, auf welcher Silbe da die Betonung liegt und so weiter. Also da macht euch da keinen Kopf drum. Das ist nicht so einfach alles. Diese Tafel enthält 70 Namen. Also da kommen jetzt, das was wir gerade gelesen haben, da kommen 70 Namen drin vor. Und ich sage es gleich vorneweg, es kommt da jetzt, also ich kann da für mich nicht jetzt aus dieser Völkertafel so ja, irgendwie bestimmtes geistliche Schlussfolgerung ziehen, wo man sagt, ja, das Fazit daraus ist dieses und jenes oder irgendein tiefes Geheimnis, das sich daraus ablesen lässt. Also da braucht er alle drauf warten, das kommt da am Schluss nicht. Es ist einfach eine Völkertafel. Aber auch in dieser vermeintlich trockenen Anordnung von Namen findet man ganz viele faszinierende Sachen, wo bis in unsere heutige Zeit ragen. Das erste ist diese Tafel an sich. Also ich sage jetzt Tafel, weil das gemeinhin zur Völkertafel genannt wird. Es ist natürlich keine Schrifttafel oder sowas. Bei dieser Tafel sagen manche, dies oder nicht manche, sagen, die wäre in der Weltliteratur absolut einzigartig. Und dass man heute auch noch aus archäologischer Sicht staunen kann, nur über die Präzision von dem, was hier aufgelistet ist. Also die Herkunft der verschiedenen Völker, wie präzise diese Völkertafel den Ursprung dieser Völker darstellt. Das ist quasi ja, die Urväter aller Völker, die man heute auf der Erde findet. Natürlich geht es immer weiter und verzweigt sich immer mehr. Das Ganze worden. Ultra interessant, also wenn man sich denkt, wie alt dieses Dokument ist und dass man da bis, also dass man da heute so viel davon zuordnen kann, noch oder jetzt erst. Manches ist natürlich nicht gesichert, was da, manches ist ein bisschen Spekulation und da ist dann auch der Bereich, wo man irgendwann aufhören muss, damit man eben nicht in diese Falle tappt, wie es im 1. Timotheusbrief genannt ist, wo dann irgendwie Leute versuchen, irgendwas zu rekonstruieren, das nicht. Oder was zusammen zu konstruieren, was sich biblisch nicht beweisen lässt. Das einzig verlässlich und sichere ist, was man hundertprozentig sicher wissen zu diesen Namen, ist dort, wo die Bibel selber uns das, also wo man es aus innerbiblischen Texten später wieder, ja, wo Bezug drauf genommen wird und wo man dann wissen, das ist der, die kommen von dem, der stammt von dem ab und so weiter. Also da können wir uns sicher sein, da gibt es also viele, viele biblische Quellen da dazu. Ich habe übrigens, weil vorhin jemand gefragt hat, warum ich heute so viel so dicke Bibel, manche von den Kommentaren gibt es nicht auch digital und bevor ich das alles einscanne und deswegen habe ich gedacht, ich schmeiße es einfach um den Tisch und lege überall meinen Pendel rein, dann muss ich nicht so viel abtippen. Deswegen die viele Bücher heute hier auf dem Tisch. Interessant auch von den ganzen Namen, die hier genannt sind, da findet man ganz viele auch in spätere Bibelkapitel. Extrem interessant, Hesekiel 27, da findet sich 11 Stück dieser Namen, die hier genannt sind wieder. 11 Stück, also sehr interessant. Warum aber das Ganze? Was hat das für eine Bedeutung? Ich möchte, dass wir uns den Text mal durchgehen und nicht alle Namen, also dadurch, das machen wir jetzt nicht in einer Stimme, können jetzt nicht alle 70 Namen dadurch buchstabieren, aber es sind einige Namen drin, die rausstechen, die besonders wichtig sind, also die haben alle ihren Sinn und alle ihre Wichtigkeit, aber ein paar stechen da raus und die gucken wir uns heute ein bisschen näher an und da kann man dann drüber staunen, wie Gott diese ganze Menschheitsgeschichte führt und was da für Dinge passieren, wo man später in der Bibel, wenn man das im Hinterkopf behält, diese Völkertafel, wo man dann merkt, ah, klar, das sind ja die. Und wo ganz viel zusammenhängt auch mit den Prophetien, die im letzten Kapitel an Sem, Ham und Japhet, also diese Segen und der Fluch an Kanaan, den Sohn Hams, wo man dann, wenn man die Bibel aufmerksam liest und da bis ins Neue Testament später, sogar bis in Offenbarung 20 guckt, wo man wieder auf diese Namen stößt und wo Bezüge darauf da sind. Da behalten wir einen Hinterkopf vom letzten Mal, was ich da gesagt habe zu Sem, Ham und Japhet, diese Deutung, wo die manche Ausleger der Sache, wo Sache Ham, das ist der, wo die Zivilisation geschenkt hat, also da über die Sumerer und dann wieder quasi Hochkultur entstanden sind. Sem und seine Nachfahrer sind die, die die biblische Prophetie, die biblische Offenbarung erhalten haben und weitergetragen haben in der, also Hebräer, Israeliter, Jude, diese, also in dieser Linie weiterging. Und Japhet ist der, wo sich seiner Verheißung aus 1. Mose 9 gemäß überall hin verbreitet hat, wo Völker auf der ganzen Welt aus ihm kommen. Und das, wenn man im Hinterkopf behält, ist auch interessant für diese Völker. Ich muss auch dazu sagen, ich muss natürlich bei diesen ganzen Dingen da, bei diesem Bibelkapitel ist mir das so bewusst, weil er wie noch nie vorher, wenn ich irgendwann mal irgendwas vorbereitet habe, auf unfassbar viel Sekundärliteratur zurückgreife, das heißt, oder Sekundärquelle, oder wo Leute irgendwas behaupten, wo ich bei den 70 Namen nicht bis ins Detail nachvollziehen kann, wo das dann ursprünglich herkommt. Also das ist echt harter Tobak, und zu jedem einzelnen dieser Namen kann man sich bibliothekenweise Material reinziehen, wenn man da interessiert ist, wo das alles herkommt und Stimme dafür und dagegen und so weiter und so fort. Also unfassbar, was da alles drin steckt. Wenn man sich jetzt aber erstmal das anguckt, so wenn grob der Reihe nach, wie gesagt, nicht alle Namen, die Söhne Japhets, Gomer, Aschkenach, Rifat, Togarma und so weiter, was da drin steht. Gomer, da ist man sich sicher, das sind die, aus denen später die Kelten und die Germanen kommen. Also wo wir hier bei uns in der Gegend, wenn man sich Keltengräber in Kregling oder so anguckt, oder steckt er dann auch im Namen, als die, wo mit Ingen aufhören. Bis hier und bis heute finden wir da Spuren von Madai, von dem stammen die Meder ab, und auch die Kurden, die da wohl besonders stolz drauf sind. Tubal und Messech, das ist jetzt besonders interessant. Das sind die Vorfahren der russischen, also des russischen Volkes. Und da gibt es verschiedenste interessante, lange Geschichte dazu, wo das herkommt. Eine habe ich aus dem Buch von so einem Niederländer, Heikop, oder ich weiß ja nicht, wie man das spricht, H-E-I-J-K-O-O-P, wie auch immer. Also dieser, der hat ein Buch geschrieben, Die Zukunft, da geht es um, ist ein sehr interessantes Buch, das sich auch mit so Sachen beschäftigt, auch mit Geschichte verschiedener Völker im Licht biblischer Prophetie und so weiter. Und da möchte ich kurz drauf eingehen, weil das auch in Bezug auf heute ziemlich interessant ist. Und das hat übrigens auch im Internet, gab es so eine Reihe auch von Roger Libby über Russland in der biblischen Prophetie. Wenn man sich anguckt, wie viele Leute sich das angeguckt haben im Vergleich zu den normalen Auslegungen zum Timotheusbrief und Auslegungen zu den Evangelien und Vers für Vers durch Matthäus und so, sind natürlich diese Sache zu Russland-Faktor, keine Ahnung, wie oft angeguckt wurde, also weil das natürlich die Leute auf sowas immer aufspringen, wenn sie jetzt denken, oh, Ukraine-Konflikt und Russland und Ding und Puh, und dann natürlich auch viele, die da versuchen, irgendwelche Sachen dann vielleicht reinzulesen oder versuchen, Prophetie auf heute in ihrem jetzt erlebbaren Lebenszeit irgendwie, ja, da reinzubringen. Ultra interessant, ich habe die Vorträge ein paar Mal angehört, also sehr logisch alles und sehr gut nachvollziehbar, und es deckt sich auch mit dem, was eigentlich alle anderen dazu sagen. Auf jeden Fall, dieser Niederländer, der schreibt dort über Tubal und Messech, das lese ich kurz vor, weil das, ja, alles umformuliere ich mal zu. Der Geschichtsschreiber Gibbon sagt, dass Rosh der griechische Name für Russe sei. Toi, das ist ein anderer Theologe aus dem 19. Jahrhundert gewesen, Crawford Toi. Sieht zwischen Rosh und Rasch und Tiras aus 1. Mose 10, Vers 2 eine enge Verbindung. Tatsächlich wird in 1. Mose 10 dieser Tiras in einer Linie genannt mit Messech und Tubal, die ja auch in Hesekiel 38 und 39 mit Rosh oder Rasch in Verbindung stehen. In diesem Zusammenhang ist es von Interesse, dass im Jahr 1825 in Petersburg ein Buch mit dem Titel Ursprung der Russen von J.V. Hammer erschienen ist. Auch der Verfasser versucht in diesem Buch aufzuzeigen, dass Rosh, der in Hesekiel 38 und 39 vorkommt, und der Rosh, der an einigen Stellen des Korans genannt wird, dieselbe Person wie Tiras in 1. Mose 10 ist, den er den Stammvater der Russen nennt. Wenn wir an Abraham oder Abraham und Sarai denken, an Sarah, sehen wir, dass es in der Bibel durchaus nichts Ungewöhnliches ist, dass von einem Namen auch ein Teil fortgelassen wird. Wenn wir berücksichtigen, dass der russische Fluss jetzt kann ich es bald nicht mehr aussprechen, Tjenester, keine Ahnung, früher Tiras hieß, an der Mündung dieses Flusses eine Stadt namens Tiras lag und auch, dass die Wolga damals Ra hieß, so müssen wir zugeben, dass diese Ausführungen nicht unbegründet sind. Mesech und Tubal heißen auch Mosoch und Tobal, darin erkennen wir sehr deutlich die Namen Moskau und Tobolsk wieder, die beiden Hauptstädte des, so schreibt der, nicht ich, des europäischen bzw. asiatischen Russland und so weiter. So gibt es noch in verschiedene andere Theologen und Historiker diesen Bezug von Mesech und Tubal zu Rosch und damit zu Russland. Das übrigens in der biblischen Prophetie dann, gerade in Hesekiel 38, 39, ziemliche Rolle spielt. Geht da weiter, Javan. Javan sind die Griechen und es ist im Hebräischen ist Javan bis heute das Wort für Griechenland. Das ist so das, was man zu den Söhnen Jafet sagen kann. Und das hört sich jetzt, denken wir, boah, das ist ja noch langweiliger wie die Name an sich vielleicht. Aber wenn man jetzt mal zurückgehe ins vorige Kapitel, da findet man ja in Vers 27 den Segen von Noah an Jafet. Da steht, weit mache es Gott dem Jafet und er wohne in den Zelten Sems. Weit mache es Gott dem Jafet. Das hat er wirklich gemacht. Das erfüllt sich dann hier durch seine Nachfahren, hat er sich ausgebreitet auf der gesamten Erde. Also er hat sich, der Raum, den er eingenommen hat, ist im Prinzip die gesamte Erde. Dann kommen wir weiter. Die Söhne Hams ab Vers 6. Da ist zunächst Kusch, das heißt der Schwarze. Heißt halt so, kann ich auch nichts dafür. Und das wird in der Bibel speziell für das Gebiet vom Sudan, Äthiopien und Schwarzafrika verwendet. Also Begriff Kusch. Später dann. Dann kommt Mizraim, das ist der Stammvater von Ägypten. Und da ist auch so im Hebräischen, ist Mizraim immer noch das Wort für Ägypten. Und auf Arabisch, das kann ich aber nicht aussprechen, das habe ich nur die Buchstaben vor mir, ist es wohl ähnlich klingend, also klingen die Laute ähnlich. Dann kommt Put, das ist der Stammvater der nordafrikanischen Völker, die westlich von Ägypten sind. Ich habe hier übrigens auch eine Karte, wenn man sich das mal, damit sich das manche besser vorstellen können, in irgendeiner dieser Bibeln war Karte, die ich dann anhand anderer Karte mal ein wenig, gibt auch andere Karte, also so 100% würde ich mich da nicht drauf verlassen, das ist einiges dann, ja, nicht alle, also zum Beispiel diese John MacArthur Studienbibel hat da eine Karte, gibt es auch im Internet einige, die aus 1. Mose 10 Karte ableiten. Ja, da muss man mal berücksichtigen, es gab ja seitdem auch einige Veränderungen, auch wo sich Namen geändert haben, also wo Völker ihre Namen geändert haben oder wo die transferiert worden sind auf andere Völker oder auf andere Gebiete, die, deswegen ist das alles ein bisschen schwierig. Ich denke, so Karte ist ganz hilfreich, um sich mal bildlicher anzugucken, aber 100% verlassen würde ich mich nicht. Kanaan. Das ist jetzt einer der Namen, die da heraussticht, weil man den Namen so oft in der Bibel später findet. Für was? Für? Was ist Kanaan? Genau, das Land. Und zwar nicht nur irgendein Land, sondern das verheißene Land. Und was war mit Kanaan? Wo sind sie das schon mal begegnet? Weiß das noch jemand? Letzte Woche? Ganz genau. Und das ist genau so auch passiert. Später. Also Kanaan ist der Vater der Kanaaniter. Das, was quasi im heutigen Israel bis zum Libanon rauf ist. Und das sind auch interessant, die christlichen Libanesen sind wohl bis heute besonders stolz drauf, dass es besonders, das ist jetzt im Deutschen, wenn man sagt, ein bisschen, dass sie besonders reine Kanaaniter sind. Also da gibt es anscheinend einen besonderen Volksstolz auf die reine kanaanitische Abstammung. Ja, diese Kanaaniter, wissen wir ja, was da später passiert ist, mit den Völkern Kanaans und wie die ganze Geschichte weiterging. Jetzt ist es so, da sind ein paar Sachen noch drin. Ich glaube, ein Ding ist ein wenig, Moment. Ja, die wir uns auch noch, ich bin da jetzt wegen vorgesprungen, die ich eigentlich vorher angucken wollte. Ich habe das nur in meinem Konzept weiter nach hinten geschoben. Es gibt da einen Namen, der auch noch raussticht, der nämlich so oft vorkommt, selber in der Bibel später, aber in außerbiblischer Literatur und große Stelle wert einnimmt. Und zwar Nimrod. Hat es schon mal jemand gehört? Da gibt es zahlreiche Legenden, die sich um den ranken. Und ja, und das ist eine sehr interessante Person, die auch wichtig ist für die ganze weitere Menschheitsgeschichte, weil, was bedeutet der Name Nimrod? Vielleicht hat es jemand bei sich in der Bibel schon nachgespiegelt oder vielleicht weiß es ja jemand auswendig. Nimrod heißt, kommen wir nächstes, also nächste Woche noch dazu, im nächsten Kapitel. Ja, das ist er, aber der Name bedeutet, wir werden rebellieren. Rebellion steckt da drin. Und zwar Rebellion gegen wen? Rebellion gegen Jahwe, gegen den Herrn, Rebellion gegen Gott. Und das, was da so steht, im oberflächlichen Leser, da denkt man sich vielleicht, na ja, Nimrod, er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Das klingt ja vielleicht erstmal positiv, denkt man sich, der war halt Jäger, na? Und dann noch ein guter Jäger wohl, aber vielleicht denken wir auch zurück an letzte Woche, wo ich ja gesagt habe, dass dann auch der Fleischgenuss erlaubt war, wo es dann heißt, und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels, dass jetzt Nimrod ja ein Jäger ist, weil ab jetzt ja auch Jagd und Fleisch als Esser so dran ist. Aber Jäger ist hier nicht unbedingt als Jäger von Tieren zu verstehen. Das kann genauso gut verstanden werden als ein Menschenjäger. Und gewaltig ist jetzt auch nicht positiv im Sinne von, der war halt groß, stark, mächtig, sondern im Sinne von gewalttätig. Und vor dem Herrn heißt nicht, dass er in irgendeiner Weise vor Gott stand, sondern kann er übersetzt werden mit gegen den Herrn. Und wenn man das mit vor den Herrn übersetzt, ist es so zu verstehen wohl, wie wenn sich zwei Gegner gegenüberstehen, wenn sie voreinander stehen. Also Nimrod ist hier eine gottfeindliche Person. Jemand, der gegen Jahwe rebelliert, gegen den Herrn rebelliert. Und interessant ist, wo der Anfang seines Reiches ist, hier in Vers 10. Der Anfang seines Reiches war Babel. Wir wissen ja, was später passiert ist, also was jetzt dann auch demnächst kommt, nämlich nächstes Kapitel, was da passiert in Babel. Und dass Babel bis zum Schluss in der Bibel Sinnbild für das Böse ist. Babel ist das gottfeindliche Reich. Wir wissen auch, wie die Babylonier später unter Nebukadnezar das Südreich Juda einnehmen, den Tempel 586 vor Christus. Also durch die ganze Bibel, beginnend hier schon, also hier geht es los mit Nimrod, dann in Kapitel 11, Turmbau von Babel, und dann durch die ganze Bibel durch sehen wir, wie Babel ein gottfeindliches Land, eine gottfeindliche Macht ist und wie Babel für gottfeindliche Mächte steht. Und auch wie Babylon als Sinnbild für Gottfeindlichkeit ist. Interessant hierzu auch, wenn man in die 1920er Jahre von diesem Jahrhundert guckt, wie in Berlin diverse Dinge entstanden sind, die heute, ja, die man heute so gerade in diesem Monat uns jetzt weismachen will, dass das alles ganz normal und super toll wäre. Homosexualität zum Beispiel, der Begriff, den gab es ja nicht bis in die 1920er Jahre, wurde in Berlin erfunden. Vorher gab es diese Begrifflichkeit nicht, Homosexualität, Heterosexualität, und es wurde schon damals erfunden, um quasi zu suggerieren, dass das auf einer Ebene steht, quasi optional hetero oder homo. Vorher gab es diese gleichwertige Bezeichnung dafür nicht. Und das hat alles seinen Ursprung in den 20er Jahren in Berlin im vergangenen Jahrhundert, wo auch andere Dinge entstanden sind, wie das berühmte Babylon, Berlin, aus dem auch, wie diese komische Serie, wo es da auch gab, heißt genauso wie dieses Lichtspielhaus, wo auch viele extrem blasphemische Dinge entstanden sind. Aber das ist ein anderes Kapitel auf jeden Fall. Babel, Sinnbild für diese gottfeindliche Mächte. Genau, da muss ich kurz hier wieder ein wenig zurückspringen. Kanaan hat man. Wenn man da jetzt weitergeht, begegnen einem noch mehr Namen, die man vielleicht kennt. Ich überspringe hier wieder mal ein paar, wie gesagt, weil ich kann sie heute, wir können die nicht alle behandeln. Aber was auch sehr bekannt ist, ist in Vers 19, da kommen die Städte Sodom und Gomorra vor. Auch die kennt man ja heute noch. Also selbst im Leute, die mit Religion nichts am Hut haben, wissen, wenn sie sagen, boah, hier sieht es aus wie Sodom und Gomorra. Oder da geht es zu wie Sodom und Gomorra, was damit gemeint ist. Und das sind alles Dinge, die jetzt erwähnt werden in der Geschlechterfolge von Ham. Wir erinnern uns, Ham war der, der die Blöße seines Vaters aufgedeckt hat und der neben diesem Segen, den er bekommen hat, auch Fluch geerntet hat. Und es ist nicht von ungefähr, dass von Ham, dass der ein Großteil dieser Verse, die anderen zwei werden insgesamt mit 15, also 4 und 11 Verse beschrieben, Ham allein mit 15 Versen, also genauso viel ungefähr, also wenn man es, Verseinteilung ist ja erfunden, aber so von der Menge an Text ist es ungefähr genauso viel. Und aus Ham ging allerlei, gingen allerlei Völker hervor, aber halt auch diese ganze gottfeindliche Mächte. Zum Beispiel übrigens auch die Philister. Und also das kann man im Hinterkopf behalten, das hängt alles zusammen. Das ist nicht irgendwo so, dass Gott irgendwo was ausspricht und dann war das halt mal so ein Fluch, so wie wenn ich irgendjemand was androhe und vielleicht passiert es oder passiert es nicht oder irgendwelche Worte sage, sondern wenn Gott was spricht, wie wir gesehen haben in 1. Mose 9, dann trifft das zu 100% ein und dann ist es absolut zuverlässig und es wird passieren. Und wenn man da so oberflächlich drüber liest und denkt sich ja, ja, Gott hat jetzt den Ham und den Kanaan verflucht, aber was ist denn passiert? Weil was ist denn dem schon passiert? Dann denkt man vielleicht, das hat sich irgendwie verlaufen. Wenn man sich dann aber anguckt, was im ganzen Großen der Weltgeschichte passiert ist, dann erfüllt sich jeder Segen, jeder Fluch, alles, was Gott spricht, das geschieht auch. Wenn man weitergeht und jetzt einmal noch ein Stück nach hinten springt, auf Vers 21 geht es dann weiter mit die Söhne Hams. Da lesen wir, Entschuldigung, die Söhne Sems, ja, habt ihr gut aufgepasst. Das Ältesten, auch ihm wurden Söhne geboren. Elam, das ist wohl ein Teil von denen, aus denen dann die Perser stammen. Assur, der Stammvater der Assyrer. Auch das ist eine Macht, die uns in der Bibel später noch ganz oft begegnet. Also Assyrien kommt ja, spielt eine große Rolle in der Bibel und auch in der Weltgeschichte. Als das assyrische Großreich, das dann, wo Israel ja geteilt war, Südreich, Nordreich, sind die noch vor dem Südreich, die Juden dort ins Exil gegangen, 711 vor Christus, sind die 10 Stämme ins Assyrische, in die Verbannung quasi gegangen. Und zum Beispiel ein Buch Esther, das ist ultra interessant, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, sich dann die Assyrer anguckt und das Buch Esther zum Beispiel, König Ahasverus, der auch in der profanen Weltgeschichte eine große Rolle gespielt hat. Diese Schlacht bei den Thermopylen und so weiter, da gibt es ja diese Filme 300 und so, wo es genau um diesen Typ geht. Ultra interessant. Was da alles passiert später in der Weltgeschichte, was da draus kommt. Aram, der Stammvater der aramäischen Syrer. Und da geht es so weiter und so weiter. Kommen noch mehr Namen, die man Heber zum Beispiel. Denn was kommt uns da bekannt vor? Bitte? Ja. Ja, und die Hebräer. Es gibt ja, also wir benutzen das ja manchmal austauschbar. Also wenn jetzt von heute einer spricht von die Hebräer, die Juden, die Israeliten, das sind ja alles so fromme Begriffe, die man heute verwendet. Wenn man Nachrichten guckt oder so, hört man die nie. Da hört man entweder die Juden oder die Israelis. Das ist nicht ganz gleichbedeutend. Die meinen halt mit Israelis, meine die jüdischstämmige Bevölkerung, die sich auf dem Gebiet Israels befindet. Auf jeden Fall, in der Bibel finden wir andere Worte. Israeliten, Juden, Hebräer, und die haben alle einen verschiedenen Ursprung. Und es ist auch interessant zu gucken, wo in der Bibel ist die Rede von Juden, wo ist die Rede von Israeliten, wo ist die Rede von Hebräern. Hat alles eine Bedeutung. Die Hebräer, wie Gerd richtig gesagt hat, gehe zurück auf ihn. Übrigens auch interessant bei diesen ganzen Namen, wenn man mal weiterspringt, also ganz viel weiterspringt, kurz in das Neue Testament und dann mal guckt, ganz am Anfang vom Neuen Testament, Matthäus 1. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder, Judah zeugte Peres und Serach und Tamar, Peres zeugte Hesron, Hesron und so weiter und so fort. Also auch da findet man eine Geschlechterfolge. Wo fängt die an? Die fängt bei Abraham an. Da ist es gar nicht so weit. Wie weit ist es von dem, was wir jetzt gelesen haben, zu Abraham? Wisst ihr das? Bitte? Ich habe jetzt die Jahre nicht da. Wir finden es auf jeden Fall im übernächsten Kapitel. Also wir kommen in zwei Wochen hoffentlich dazu. Da geht es dann schon los mit. Entschuldigung, schon im nächsten Kapitel geht es schon los mit Abraham. Ah, ich muss noch mal gucken. Den 7 bis zu dem und 7 bis zu dem. Müsste 7 sein. Aber ich gucke nochmal. Auf jeden Fall geht es dann da schon weiter. Also das ist nur ein kurzer Sprung, wo dann der Stammbaum von Josef ansetzt, der da als irdischer Vater von Jesus gehandelt wird. Natürlich ist Jesus nicht von ihm gezeugt worden, sondern vom Heiligen Geist. Aber auch da knüpft die Bibel oder geht diese ganze Geschichte mit den Völkern weiter. Und jetzt, wenn man sich die Namen anguckt, warum sind es genau 70? Das ist auch kein Zufall. Nichts in dieser ganzen Bibel ist Zufall und nichts in dieser Urgeschichte ist Zufall. Ich komme da nächstes Mal noch drauf. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Ich habe das auch nur durch die ganze Beschäftigung mit dieser Geschichte die letzten Monate gelesen und ich werde da selber nicht drauf kommen, es sind andere drauf gekommen. Diese ganze 1. Mose 1 bis 11 hat eine ganz krasse Struktur. So ein Chiasmus, spricht man das da, Thomas? Ich glaube schon. Wo man quasi sagen kann, diese Kapitel, wenn man die sich so anguckt, also natürlich nicht so mit der Kapiteleinteilung, wie wir sie haben, aber von der Geschichte her, macht er quasi so Einteilung A, B, C, D, E, F, G und dann geht es wieder von unten her A, B, C, D, E, F und trifft sich dann quasi in der Mitte. Also die ist wie ein Spiegel. Also wenn man 1. Mose 1 bis 11 von vorne und von hinten liest, ist das wie gespiegelte Geschichte. Die gleichen Ereignisse, die da passieren, bloß genau gespiegelt, also nicht zufällig und komisch, dass man sich da Mühe geben muss. Wenn man das in der Schule irgendwie, ich sag mal, man gibt es irgendeinem Sechstklässler und sagt, guck mal, hier hast 11 Kapitel, such mal die Geschichte raus, die sich spiegeln, fang vorne an, fang hinten an, dann kriegt selbst der das hin. Also das ist nichts, was man konstruieren muss und zusammen, sondern eine richtig krasse Struktur drin. Und so ist auch innerhalb von diesem 1. Mose 10 eine Struktur. Und diese Zahl 70, die ist nicht von ungefähr, die steht im Judentum, symbolisch ist es die Zahl der Völker. Am Laubhüttefest werden 70 Stiere geopfert, 4. Mose 29, ab Vers 12. Und die Stiere muss man quasi alle zusammenzählen, kommen auf 70 Stück. Und im Judentum sagt man, oder hat man gesagt, dass diese 70 Stiere den 70 Namen der Völker in 1. Mose 10 entsprechen. Dass quasi diese Opfer dargebracht werden, im Hinblick auf alle Völker der Welt. Am Laubhüttefest ist es. Da kann man jetzt wieder die Brücke schlagen zu Jesus. Also man hat hier diese mit diesen 70 Namen den Ursprung aller Völker quasi, die alle Menschen auf der Welt leben, alle kommen irgendwie da draußen. Und das sind die Ursprünge der ganzen Völker, wie sie sich, so wie es im letzten Vers hier heißt, das sind die Familien der Söhne Noahs nach ihren Geschlechtern in ihren Nationen. Und von diesen aus haben sich nach der Flut die Nationen auf der Erde verteilt. So kann man sagen, in diesen 70 Namen ist die gesamte Weltbevölkerung zusammengefasst. Und wenn man das jetzt, das Opfer am Laubhüttefest, wenn man 70 Stiere anguckt, die für diese 70 Völker dann stehen zur Opferung, das konnte, so hat man es das letzte Mal, niemals die Sünde wegnehmen, sondern das Ganze wurde erst vollendet, als dann Jesus gekommen ist und in seinem Opfer für alle Völker, nicht nur für die Juden, sondern dann wirklich für alle Völker das Opfer gebracht hat, wo es wirklich Vergebung gab. Also so kann man von diesen 70 Geschlechtern wieder über 4. Mose 29 und den Opfer am Laubhüttefest dann den Bezug zu Jesus finde, der dann wirklich für die ganze Welt geopfert worden ist. Eine letzte Anmerkung zum Text hier noch. Das habe ich vorhin auch noch ein wenig übersprungen. Zwischendrin war aber nochmal noch eine Passage, die manchmal ein wenig Fragen aufwirft, und zwar Vers 25, Peleg. Denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Da gibt es jetzt viele Spekulationen drüber. Manche sagen, steht da in mancher Bibel in die Kommentare, ich glaube auch bei MacArthur sagt das auch so, manche sagen, dass 1. Mose 11, das was dann kommt, der Turmbau zu Babel und die anschließende Zerteilung, der quasi Zerteilung der Völker, dass das das ist, was damit gemeint ist, also das, was da bei Peleg passiert. Andere sagen, das stimmt nicht, weil, also Peleg, der Name heißt Teilung, aber die Sache, das passt überhaupt nicht, weil dieses Wort, das da für Teilung steht, Peleg, da in dem Zusammenhang gar nicht vorkommt und dass an anderer Stelle der Bibel ganz anders gedeutet wird und so weiter und dass das sich nicht darauf bezieht. Manche meinen dann, das bezieht sich darauf, dass sich die Völker auf der ganzen Erde da verteilen sollen. Die, ja, aber die bezieht es quasi nicht auf den, auf die Turmgeschichte, weil sie sagen, das hat sprachlich, also hat mit den Worten nichts zu tun, sondern die bezieht es rückwärts auf 1. Mose 9, wo es heißt, sie sollen sich auf alle Kontinente austeilen. Also die eine macht quasi den Rückbezug auf 1. Mose 9, dass sie sich auf die ganze Erde verteilen sollen und so weiter. Die andere macht den Vorgriff 1. Mose 11, sagen, nein, das ist die, das Ereignis, wo am, nach dem Turmbau zu Babel, die sich dann die Sprachenverwirrung ist und sich alle zerteilen. Ich persönlich glaube eher an die dritte Auslegungsvariante, und zwar, dass das ist, wo der Superkontinent sich geteilt hat. Also, dass es wirklich um die Zerteilung der Erde geht. Das ist auch das, was sich in der ganzen Literatur dazu, was für mich am plausibelsten klingt, auch wohl sprachlich, von dem, wie dieses Wort für Peleg da später in der Bibel überall verwendet wird, nämlich wirklich zum Zerteiler auch. Die Sache, das war die Zeit, also zu der Zeit Pelegs ist es das passiert, dass die Blätter da auseinander, oder die Kontinente da auseinandergedriftet sind und sich aus diesem einen Superkontinent die Kontinente, wie wir sie heute haben, gebildet haben. Da gibt es auch ganz viel dazu zu lesen. Ich persönlich halte das für die plausibelste Antwort oder denke, dass, ja, für mich so. Die anderen zwei haben natürlich auch was, vielleicht stimmt auch alles drei oder nichts von dem. Aber es gibt zu dieser Teilung unter Peleg verschiedenste, wie gesagt, verschiedenste Auffassungen. Ja, und damit, jetzt wieder vor zu Vers 32, damit schließt dieses Kapitel jetzt. Und das nächste Mal geht es weiter mit der ganz berühmten Geschichte vom Turmbau zu Babel.